Radio Ravnica, Folge 223. Heute mit fabelhaften Gästen und einem fabelhaften Thema. Ich habe es letzte Woche schon angeteasert. Wir haben heute zu Gast die netten Jungs von BattleBear, die einen wunderbaren oder mehrere wunderbare Local Game Stores mittlerweile haben, mit denen wir auch eine gemeinsame Aktion geplant haben. Und damit werden wir so ein bisschen reden, wie startet man einen Local Game Store, was sind so ein paar Challenges, wie wird man eigentlich ein VPN Premium Store und zu guter Letzt lassen wir das Jahr nochmal Revue passieren, wie war eigentlich Magic the Gathering 2023 zu den verschiedenen Local Game Stores. Aber genug der Vorrede, hallo BattleBear, wer seid ihr denn und woher kennt man euch denn?
Hallo, ich bin der Ramon von BattleBear und mit mir ist der Aaron.
Hallo.
Und woher? Hallo, ja, dann.
Also, den Ramon aktuell wahrscheinlich eher ein bisschen weniger, weil der Ramon eher aktuell aus dem Hintergrund arbeitet. Uns konnte man dieses Jahr auf mehreren Messen und generell findet man uns natürlich auch noch hier auf YouTube dann auch zum Beispiel. Beziehungsweise wir haben auch so ein in Richtung Lokana auch einen Podcast am Start. Also, wir machen auch in Richtung TCG-Content einiges und wir haben natürlich unsere Local Game Stores, wo man halt auch spielen kommen kann.
Genau. Ramon, du bist ja quasi Chef und Gründer von BattleBear. Und Aaron, ich habe gehört, du bist so ein bisschen für die Magic the Gathering-Schiene verantwortlich bei euch, oder?
Mitunter. Ich bin hauptsächlich für Card-Marketeer, beziehungsweise für Einzelkartenverkauf bei uns. Und ich bin auch der Betreuer von Events, hauptsächlich Magic und Arcana.
Sehr cool, sehr cool. Ja, freut mich mega, dass ihr die Zeit gefunden habt, jetzt hier im Podcast mit dabei zu sein. Bevor wir inhaltlich starten, ein kurzer Hinweis, dass natürlich auch diese Folge wieder gefuelt ist von Holy Energy, beziehungsweise Energy Drinks und Eisteesorten ohne Bullshit. Wenn ihr da selber mal reinschauen wollt und die Drinks mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das tun auf weareholy.com/radioravnica und spart dabei auch noch was mit den Codes Ravnica10, einmal 10% und Ravnica5, 5 Euro auf den Ersteinkauf. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns dabei indirekt. Ein kleiner Prozentsatz eures Einkaufs geht auf unsere Kappe. Wir können uns davon Technik holen oder unsere laufenden Kosten davon decken. Deswegen, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, schon mal vielen, vielen Dank. Und der Verweis, dass ihr bei weareholy.com/radioravnica alles sehen könnt. Und Ravnica 10 und Ravnica 5 Euro Promocode sind dafür. Und dann würde ich sagen, steigen wir doch mal ein inhaltlich mit euch. Und zwar wäre einmal die Frage an Ramon. Wie war das denn, wie bist du da eigentlich auf die Idee von BattleBear gekommen? Was ist so dein Hintergrund mit Kartenspielen? Ich nehme mal an, du hast eine gewisse Affinität für Trading Card Games. Wie war das so, als du BattleBear so gegründet hast und die Local Game Store Geschichte?
Also interessanterweise habe ich eigentlich gar keine Affinität zu dem Thema gehabt. Kam tatsächlich über den Handel dann in die Spiele rein. Und wie das damit angefangen hat, ist eine kleine Geschichte. Da kann ich mal kurz ausholen.
Ja, sehr gerne.
Ich habe noch eine Firma gehabt, die selbst auch Online-Shop-Software entwickelt hat. Und für diese Firma habe ich immer so die Idee gesucht nach einem eigenen Online-Shop, den ich betreiben kann. Und der sollte wenig Kapital brauchen und wenig Platz zu Hause benötigen. Und das war so ein schwelender Gedanke. Und eines Tages, mein Sohnemann, der war damals in der Grundschule, 4. Klasse, der Lukas. Und damals waren diese Match Attacks, Fußballsammelkarten, der heiße Scheiß. Und er hatte den Götze 100. Das war quasi der Black Lotus unter den Fußballsammelkarten Match Attacks. Und in der Schule kam die weg. Sagen wir es mal so. Die kam weg, die Karte. Und dann kam der Lukas halt heim und hat wirklich Tränen überströmt. Mein Götze ist weg. Und ich habe dann halt geschaut, ja gut, kein Problem. Die Karte werden wir ihm nochmal besorgen können auf eBay. Irgendwo wird mir die Karte kaufen können. Und ich habe dann eben mal geschaut und habe gesehen, auf eBay war dann diese Karte, ich weiß nicht mehr, 40 Euro, 50 Euro. Und dann dachte ich mir, das ist ja ein Wahnsinn. Ne? So eine Packung kostet 1 Euro am Supermarkt oder am Kiosk. Und da ist die Karte drin, die dann 50 Euro kostet. Und dann habe ich halt weitergeguckt auf eBay und habe das dann verstanden. Okay, da sind Händler, die verkaufen die ganzen Karten einzeln. Ah, okay, die kostet 50 Euro, die kostet 5 Euro. Okay, kann ja nicht viel kosten, da so ein paar Einzelkarten zu verkaufen. Und dann haben wir tatsächlich angefangen, die Karten am Kiosk zu kaufen, im Supermarkt, immer mal so 10, 20 Stück. Der Lukas und ich, wir haben die eingescannt auf einem Scanner, ganz normal handelsüblich draufgelegt, eingescannt, einen Shop aufgesetzt und die dann quasi in dem Shop verkauft. Und das war circa 2014, Ende 2014. Und damals hieß das Ganze noch Boosterfrisch, also boosterfrisch.de war damals die Domain. Und so ist es dann quasi neben meinem eigentlichen Beruf oder neben meinem eigentlichen Job als Entwickler, ist es dann so mitgelaufen. Und irgendwann war dann halt der Platz im Büro zu klein, dann kam noch ein Kellerraum dazu und dann kam das noch dazu. Und dann so 2017 rum war dann halt auch das Haus zu klein für die ganze Ware. Und dann habe ich geschaut, ja, wir bräuchten ein kleines Lager. Mhm. Und da könnte man ein kleines Büro reinmachen, weil das habe ich alles von zu Hause noch gemacht. Und aus dem Lager wurde dann ein Laden. Und der Laden war von Anfang an überfüllt, von Anfang an gut besucht. 2018 haben wir den eröffnet. Und 2019 sind wir dann umgezogen in den zweiten Laden und jetzt dann 2,5, 3 Jahre später jetzt hier an den endgültigen Standort in der Fruchthalstraße. Also es war wie die Jungfrau zum Kinde, wie man so schön sagt. Und
es klingt auf jeden Fall ziemlich nach ziemlich geilen Geschichte, vor allen Dingen auch tatsächlich eine, die man gar nicht so selten hört, wenn es um Local Game Store geht. Also ich glaube, ich könnte dir noch 2, 3 andere Local Game Stores nennen, die es so quasi so nebenbei angefangen haben. Dann war das mal so irgendwie so ein Kellerraum, dann irgendwann wurde es ein Laden und dann irgendwann hat man so eine eigene Location dann dafür gefunden. Ich glaube, das ist so ein relativ dynamischer Weg, dass man so von Hölzchen auf Stöckchen das so immer weiter erweitert, gerade auch so mit dem Erfolg quasi wächst. Und BattleBear an sich jetzt, die Shops gibt's dann jetzt seit 2018 auch unter dem Namen oder wie kam der Name zustande?
Ganz genau. Als dann die Idee kam, da wirklich jetzt einen Laden draus zu machen, war natürlich klar, dass Boosterfrisch, das zieht da jetzt nicht so supermäßig. Als Domäne für einen Markennamen auf eBay und so weiter mit Einzelkarten hat es ja ganz gut gepasst. Das war auch schön, das hat auch dann die Jahre ganz gut funktioniert, aber jetzt einen Laden mit dem Namen aufzumachen, wir gehen mal ins Boosterfrisch, das funktioniert ja nicht.
Ja.
Und dann war eben klar, dass da halt ein anderer Name her muss und ein bisschen Brainstorming und ein bisschen Meditation und dann kam der BattleBear zustande.
Ja, ziemlich, ziemlich cool auf jeden Fall. Also ich mag vor allen Dingen bei euch, also ich habe Wir hatten ja auch so ein bisschen geschrieben und wir haben uns ja auch auf der Spielemesse in Essen, hatte ich ein paar von euch mal getroffen und auch so ein bisschen gequatscht. Und der Laden ist ja wirklich im Gegensatz zu, sag ich mal, vielen anderen Local Game Stores gar nicht so klein. Also es ist ja eine Riesenfläche mit sehr viel auch Platz für Spielerschaft. Wie war das, sag ich mal, für euch? War für euch schon von vornherein klar, dass das auch quasi Verkaufs- und Spielfläche in einem sein soll? Oder war das quasi erst eine Verkaufsfläche und dann hat sich dann irgendwie daraus entwickelt, dass man das irgendwie als Spielfläche auch nutzen möchte?
Also, dass die Spielfläche ein zentrales Element ist, das war schon im ersten Laden, war das schon klar. Der erste BattleBear am Benzinoring, da hatten wir so 100 Quadratmeter etwa insgesamt mit Lagerfläche, hatten 30, 40 Sitzplätze, wenn es hochkam. Und es war aber von Anfang an klar, dass das Spielen, Community, die Gemeinschaft, Organized Play, dass das schon ein Kernelement des Ganzen sein soll. Rein als Ladenfläche mit Verkaufsraum hätte der erste Laden auch eine ganze Zeit länger gereicht. Aber eben um den wachsenden Spieler, ja, Mengen, die einfach gekommen sind, Herr zu werden, haben wir da einfach mehr Platz gebraucht. Und da muss man auch sagen, dass Corona uns da so ein bisschen den Hintern gerettet hat, weil dadurch hat sich das Wachstum, was die Spiele angeht, ein bisschen nach hinten verlagert. Weil wenn Corona nicht gewesen wäre, den Platz in den zweiten Laden für Ware und für die Spieler, das wäre viel zu schnell wieder eskaliert. Und durch Corona waren wir gezwungen und durften ja quasi keine Events machen und hatten dann den Laden vollgestopft mit Ware, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Aaron und ich, wir haben dann noch eine Garage, die war dann noch voll mit Ware. Wir haben dann morgens gestanden
im Keller.
Im Keller und Pakete gepackt. und dann haben wir auch das Studio für YouTube dann quasi mitten im Laden aufgebaut, abends wieder abgebaut.
Ich wollte gerade sagen, das war so ein eher so ein On-Off-Ding. Nachts Studio, morgens dann mit der Laden und nachts dann mit der Studio. Ja.
Und ab und zu Events für 8 Spieler, weil mehr durften da wegen den Platzbeschränkungen auch nicht sein. Insofern hat uns das nochmal so ein bisschen über den Mietvertrag gerettet. Du hast ja auch immer so eine Zeit lang, wo du sagen kannst, du hast jetzt eine Mindestmietdauer. Und das hat dann aber gerade so gepasst, dass wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir aber langsam gucken, dass wir eine Nummer größer werden. weil wir da wirklich auch dann im zweiten Laden aus allen Nähten geplatzt sind. Und dann war es glückliche Fügung, dass wir diesen Standort hier gefunden haben. War auch über Umwege, das eigentlich wäre es gar nicht in Frage gekommen, aber der Vermieter hat es dann tatsächlich möglich gemacht, dass es funktioniert und insofern war das ein Glückstreffer für uns, ja.
Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Also vielleicht, was wir noch gar nicht gesagt haben, die Basics, wo ist denn eigentlich euer Laden? Ihr seid ja auch eher so im Westen Deutschlands vertreten. Wo habt ihr denn die verschiedenen Locations?
Wir haben unser Standort, unser Erststandort ist in Kaiserslautern. Das ist ziemlich genau zwischen Saarbrücken und Mannheim, diese Ecke. Also Deutschland Mitte links, wenn man so will. Und der zweite Standort, den wir jetzt im Oktober aufgemacht haben, ist in Saarbrücken, das im Saarland, also 60 Kilometer weiter östlich von hier.
Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Also ich kenne generell nicht so viele Local Game Stores, die auch gleichzeitig mehrere Locations haben. Und das scheint ja bei euch auch wirklich sehr gut zu funktionieren. Also ich höre eigentlich von verschiedenen Ecken, Leute, die euch schon mal besucht haben, auch teilweise, was ich halt auf YouTube von euch sehe, eigentlich nur Positives und halt wirklich sehr viele aktive, auch Magic-Spielende, natürlich auch andere TCGs. Aber da auch vielleicht die Frage von mir, ich meine, natürlich, ich bin auch sehr, sehr YouTube-begeistert. War für euch schon von vornherein klar, dass ihr das mit YouTube so verbinden wollt und auch, dass ihr quasi so eine Content-Strategie neben den Ladenbetrieb aufbaut? Oder ist das auch so ein Ding, was dann so peu à peu quasi noch dazu kam, dass man das eigentlich auch ganz gut machen könnte?
Also Social Media war von Tag 1 eine starke Seite von uns. Also ich hatte viel auf Facebook auch gemacht. Dass wir auf YouTube mehr machen wollten und mussten, das war auch schon von Anfang an klar. Aber es hat dann bis 2019 gedauert, bis wir da das richtige Team gefunden haben.
Ich glaube sogar noch länger, 20. Corona. Kurz vor Corona.
Ja, ich denke Ende 19.
Wir haben ganz kurz vor Corona angefangen.
Es hat auf jeden Fall eine ganze Weile gedauert, bis der Danny zu uns gestoßen ist, bis wir unser Team gefunden haben, was dann auch das übernehmen konnte. Und es waren aber auch so viele andere Sachen einfach noch zu tun, dass daran gar nicht zu denken war am Anfang. Also mit den Einzelkarten starten, den Laden ausbauen, Sortiment erweitern, Marketing. Und das Team war ja auch viel kleiner am Anfang und da war einfach wenig Freizeit, um noch das ganze YouTube-Thema anzugehen. Wir hätten es besser gemacht. Wir kamen so ein halb, dreiviertel Jahr zu spät an den Markt. Als diese ganze Pokémon-Welle gestartet ist, da waren wir quasi erst in den Startlöchern. Es wäre besser gewesen. Wir hätten da ein halb, dreiviertel Jahr früher angefangen, aber so ist es nun mal.
Ja, ich meine, dafür habt ihr ja auch die anderen Hype-Wellen ganz gut mitgenommen. Also gerade so One Piece, Locana, das waren ja schon so Sachen, die jetzt erst kürzlich released worden sind. Und ihr macht ja auf dem YouTube-Kanal auch echt viel so Unboxing-Content zu den einzelnen Sets. Und ich, zumindest meiner Einschätzung nach, funktioniert das auch schon ganz gut auf YouTube. Also ich kenne durchaus einige Content-Creator-Kollegen, die da, sag ich mal, weniger Erfolg mit Unboxings und sowas haben. Und ich finde auch, ihr macht das halt sehr unterhaltsam und auch mit einer Qualität dahinter, wo ich auch beim ersten Blick schon gedacht habe, oh wow, da scheint wirklich Mühe und Qualität und auch Zeit hinterzustecken, das halt wirklich ordentlich zu machen. Und ich glaube, das zeigt sich halt auch. Also von daher, klar, so Pokémon, die ganz große Welle irgendwie vielleicht ein bisschen verpasst, aber zumindest mit den anderen Dingern würde ich auf jeden Fall sagen, dass ihr da echt sehr gut aufgestellt seid, wenn ich das mal so sagen darf.
Bärigen Dank. Ich muss aber das Lob weitergeben an den Aaron, den Daniel, den Danny, den Michael und den Dominik und all die halt hier das vorantreiben. Da bin ich ja wirklich nur im Hintergrund so ein bisschen die treibende Kraft. Aber die wirklich die Ausführenden sind ja eben die Jungs hier vorne. Und die machen das wirklich sehr gut, das muss ich wirklich sagen. Also insgesamt, das Team, was ich habe, ist das Beste der Welt. Muss man einfach so sagen.
Also ich muss aus meiner Sicht ein bisschen dazu sagen, dass mit dem, gerade auch die Box-Openings und so, dass wir haben halt die Leute auch, die aus dem Hobby kommen, aus dem Bereich von den Spielen kommen, die machen auch nur den Content dafür. Das heißt, das macht niemand was, auf was er schon mal keine Lust hat. Und ich denke, das merkt man schon mal direkt. Also bei uns macht nur derjenige über das Content, wo er auch selber Lust drauf hat. Und wir kommen halt aus dem Hobbybereich. Das heißt, wir konsumieren alle relativ viel. Sowohl Produkt als auch dann noch YouTube plus alles, was drumherum ist. Deshalb ist das auch so ein bisschen besser aufgestellt, als wenn man das jetzt als Laden nur präsentieren würde, was ich halt so als mein Empfinden, wenn ein Laden oft was macht, dann sind es oft Leute, die das machen, weil sie das machen sollen oder müssen oder wie auch immer.
Ja.
Bei einigen ist es dann noch der Vorteil, dass da wirklich dann Leute aus dem Hobby dabei sind oder auch, wo man dann merkt, das ist halt Enthusiasmus. Aber bei uns macht ja jeden Bereich jemand anderes, der da auch wirklich dann drin ist.
Ja. Ja, das man merkt auf jeden Fall, dass da auf jeden Fall Leidenschaft hinter ist. Also was teilweise auch bei anderen Kanälen so ein bisschen rüberkommt, ist halt so immer dieser ganz klare Verkaufswillen hinter so einem Video, was halt manchmal ein bisschen der Information oder dem Unterhaltungscharakter entgegenwirkt. Und ich finde, bei euch ist das halt natürlich, ich meine, ihr seid ein Laden, na klar, unterm Strich wollt ihr auch Produkte und Einzelkarten verkaufen, darüber müssen wir uns gar nicht unterhalten. Aber gerade so ein bisschen diese Nahbarkeit, so dieses Sympathische, das ist halt wirklich was, wo, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass Battle Bear ein Local Game Store wäre, könnte es auch einfach ein Kanal sein von ein paar Leuten, die halt einfach mega krass auf TCGs stehen und halt Unboxings machen und einfach drüber reden. Das finde ich halt einfach sehr, sehr löblich eben, weil man es halt auch sieht, bei anderen Kanälen, die da auch schon eine gewisse Reichweite generiert haben, die dann dort schon ein bisschen eindeutig, meiner Meinung nach, so den Verkaufsantrieb da irgendwie ankurbeln. Deswegen, ja, sehr sympathisch, sehr cool. Auch so ein bisschen der Grund, warum wir uns halt auch dazu entschlossen haben. Ich meine, ihr hattet uns, glaube ich, angeschrieben auf Instagram mal vor ein paar Wochen. Und daraufhin kam halt quasi so ein bisschen dieser Kontakt dann auch zustande, wo wir dann auch gesagt haben, so hey, wir sind auf der Spiel, also Marc und ich, ihr seid auf der Spiel, lass uns einfach mal kurz quatschen, ob wir uns irgendwie sympathisch finden, ob wir uns irgendwie riechen können, weil wir halt dann auch uns quasi dazu geeinigt haben, eine kleine gemeinsame Aktion zu machen bei euch im Local Game Store, auf die ich jetzt mal hier an dieser Stelle kurz verweisen möchte, denn ich bin sehr, sehr excited, was das angeht. Und zwar haben wir uns zusammengeschlossen, um am 14.01.2024, also direkt im Januar, bei euch im Laden in Kaiserslautern ein kleines, ein Magic the Gathering Special Sonntag-Event sozusagen zu machen. Mit uns eben von Radio Ravnica vor Ort. Es wird Competitive-Turniere geben für Pioneer, jeweils 16 Leute-Pots, wo man sich eben anmelden kann, Competitive Pioneer spielen kann, mit richtig geilen Rewards da am Ende. Es wird Ravnica Remastered Drafts geben, das brandneue Set, was dann quasi auch rausgekommen ist, mit den ikonischen Ravnica-Karten und eine Command Zone. Also man kann auch den ganzen Tag vorbeikommen, einfach nur Commander spielen, vielleicht sogar noch bei einem Bingo mit dran teilnehmen, wo es dann auch noch Preise dazu gibt. Also der 14.01.2024, schreibt es euch ins Kalender und schaut, dass ihr dann in Kaiserslautern seid, bei euch im Laden. Ich glaube, Platz habt ihr ja bei euch genug, ne?
War mehr genug. Also wenn wir voll werden, ohne dass wir nochmal erweitern müssen, das würde uns erstmal überraschen wahrscheinlich, weil wir haben wirklich sehr viel Platz standardmäßig.
Wie viel Platz haben wir denn?
Absolut. Also ohne umzubauen kriegen wir ja locker 100 Leute. Also normaler Samstag sind so 100 Leute etwa.
Genau.
Das ist quasi die Challenge an euch. Macht den Laden voll, sodass die.
Also bei 150 Leuten müsste man erstmal anfangen, dann zu überlegen, ob man nochmal einen Tisch dazu stellt.
Ja. Aber wir kriegen 200, gut. 210, 220 kriegen wir schon rein bei uns. Das geht schon.
Ja. Ja. Ja, das ist halt großartig, das muss man halt wirklich sagen. Also als wir halt so ein bisschen die Idee auch hatten, so ein gemeinsames Event zu machen, ich meine, ihr habt ja auch eine sehr große aktive Magic-Community bei euch da vor Ort. Und da hatten wir halt irgendwie überlegt, was können wir da irgendwie machen? Und ich meine, der Laden alleine, dass man da quasi schon wirklich so ein komplett Tagesevent von morgens bis abends irgendwie ausstaffieren kann mit zwei Competitive-Turnieren für 16 Leuten, mit On-Demand-Draft, sobald ein Pot voll ist, könnte man sich da hinstellen und sofort losdraften und dann noch nebenbei eine Command-Zone laufen lassen mit halt eben uns von Radio Ravnica eben noch dabei. Da haben wir auf jeden Fall gesagt, machen wir, weil sowas war gerade mit sowas wie das Command Fest oder eine Magic Con oder sowas halt immer so ein kleiner Traum, sowas halt in der lokalen Richtung halt eben nochmal auch aufzurichten und das halt dann auch wirklich mit euch dann als Partner wirklich dann auch durchzuziehen. Ist auf jeden Fall cool. Ich freue mich da schon mega drauf. Wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir noch Mitte Dezember. Das heißt, es ist noch ein bisschen was hin. Aber ja, ich freue mich mega drauf, da ein paar Runden Pioneer zu spielen. Ich weiß nicht, was würdet ihr sagen, woraus besteht so eure lokale Community am meisten? Sind es eher Competitive-Spieler? Sind es Commander-Spieler? Sind es die Drafter? Was ist bei euch so Magic-mäßig am meisten?
Also ich muss ja sagen, das ist nicht nur Magic-mäßig bei uns so, sondern das ist generell querbeet durch alle TCGs, die wir hier anbieten, so dass wir eigentlich feststellen mussten, ja, wir haben eine Community, die gerne kompetitiv spielt, aber Casual Play oder das Spielen um den Spaß willen des Spielens ist einfach das, womit du viel mehr Leute erreichen kannst, wo viel mehr Leute annehmen und viel mehr Leute regelmäßig Bock haben zu kommen. Das heißt, unsere größten Events sind hier unsere Commander Nights. Also da sind wir teilweise 30 Leute. Also die krass, kommen regelmäßig donnerstags dann her, spielen. Und dann, wenn noch eine Command-Party ist, dann ist richtig Full House bei uns. Also da werden es auch gerne noch mal ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, also die lockeren Commander-Runden, das haben wir schon im zweiten Laden sehr groß gemacht im Prinzip. Da haben wir uns die Nächte dann teilweise sogar für um die Ohren geschlagen, weil man dann privat auch mitgespielt hat. Das ist natürlich nochmal eine geilere Nummer, wenn man halt selber Commander spielt und dann auch noch sagen kann, ah ja, wir spielen jetzt bis nachts um 3, aber ich bin ja da.
Ja, ich meine, das ist halt.
Es macht sehr viel Spaß.
Das ist halt großartig.
Voll. Und ich freue mich halt auch immer, ich muss sagen, Commander ist so ein Ding, da komme ich viel zu wenig zu, das zu spielen. Und ich freue mich halt um jede Gelegenheit, einfach mal so einen Abend mir komplett blocken zu können, einfach sagen können, hey, ich habe hier meine 8, 9 Commander-Decks und nimm die einfach mal alle mit und hau die mal alle hintereinander raus. Also dementsprechend, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, der 14.01. ist das Datum, wo ein Radio Ravnica Sonntag beim Battlebear geben wird. Wir werden da sein, es wird Pioneer gespielt, es wird gedraftet, es wird Commander gespielt den ganzen Tag. Es gibt einen sehr attraktiven Preispool, alle Infos aber dazu auch wahrscheinlich bei euch auf der Webseite und halt auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung bzw. in den Podcast-Shownotes. Und hoffentlich sehen wir uns dann in Kaiserslautern. Also schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt, ob ihr dabei seid. Und dann freue ich mich schon sehr, mit euch Karten zu drehen.
Gerne, sprengt unseren Laden.
Das Interessante finde ich auch immer bei unserer Community, was Commander gerade angeht. Du kannst, egal auf welchem Level du Commander spielst, du findest eine Gruppe, mit der du hier spielen kannst. Du musst das halt am Anfang kommunizieren. Ja. Du sagst, hey, ich habe jetzt mir mein erstes Commander Precon gekauft. Dann finden sich 3 Leute, die dir erstens Magic beibringen, zweitens dann deinen Precon noch erklären. Dann direkt noch sagen, das könntest du umbauen, wenn du Interesse dran hast. Und dann auch eine gemütliche Runde spielst, wo du nicht direkt zernommen wirst, weil jemand dann mit seinem Competitive Commander Deck kommt. Aber wir haben dann auch halt bis hoch zum CEDH alle Stufen vertreten. Und auch wenn man jetzt hier jetzt jemanden hat, der zuhört und der noch nie Magic gespielt hat, aber auch mal Bock hätte, das auszuprobieren, wäre so ein Tag wahrscheinlich auch eine coole Gelegenheit, weil bei uns im Laden ist immer jemand da, der es erklären kann. Oder es sind auch genug Spieler da, die da auch sehr viel Freude dran haben.
Ja, auf jeden Fall. Also es klingt ziemlich, ziemlich cool. Und kommt auf jeden Fall vorbei. Wir haben mega Bock. Das auf jeden Fall. Aber ich würde mal sagen, lass uns mal noch ein bisschen über euren Local Game Store im Speziellen reden. Und zwar so ein bisschen die Frage, die darüber steht, wie würde man denn jetzt so einen Local Game Store anfangen? Wir haben schon ein bisschen was zu eurer Anfangsgeschichte gehört, wie das von euch als quasi Versandladen im Internet quasi dann zu einem physischen Laden wurde. Gerade jetzt in Bezug auf Magic the Gathering gibt's natürlich das Wizards Play Network, das große Netzwerk, was quasi Local Game Stores mit Wizards of the Coast verbindet, wo man dann Informationen sammelt zu den verschiedenen Produkten. Wie ist da so, sag ich mal, der Prozess gewesen für euch? War das ein anstrengender Prozess? Ich meine, ihr seid ja auch WPN Premium Store. Wie war so der Weg dahin? Erzählt einfach mal, was das so für Hürden waren für euch.
Also für mich war der Weg nicht ganz so trivial, weil zu dem Zeitpunkt war ich noch allein im Laden und hatte noch nicht so viel Hilfe. Hab dann zu dem Zeitpunkt noch alles allein gemacht und hab dann dieses Onboarding bei Wizards eben mitgemacht. Und das hat halt so ausgeschaut, dass man dann einmal in der Woche eine Videosession hat, wo dann gewisse Dinge einfach erklärt werden, wie die Regeln sind, wie Turniere abgehalten werden, wie der Laden auszusehen hat und also wirklich quasi an die Hand nehmen und mitnehmen, dass halt eben der Laden vorbereitet wird, um Magic-Spielern halt eine gute Umgebung zu bieten. Und während dieser Onboarding-Phase ins normale WPN, haben dann halt auch schon Turniere stattgefunden. Das heißt, dort mussten dann auch schon gewisse Metriken erfüllt werden, damit man dann am Schluss quasi diese Aufnahmeprüfung schafft. Also es müssen so und so viele Spieler regelmäßig kommen. Es muss ein Event mit, ich glaube, mindestens 16 Spieler waren es damals, stattgefunden haben, dass man sozusagen die Reifeprüfung, die Feuertaufe bestanden hat. Und wir hatten das damals gemacht.
Pre-Release, oder? War das das, wo wir das erste Mal so viele Spiele hatten?
Ja, Pre-Release, aber wir hatten das gemacht tatsächlich mit einer Deckbuilders Toolkit Liga.
Ah,
und
ja.
Bei Amoklick gab es die, ne? Die war sehr genial. Das war damals mit dem Ixalan Deckbuilders Toolkits. Und ich finde es auch sehr schade, Wizards, hört mal zu, dass es dieses Produkt nicht mehr gibt, weil das ein sehr gutes Einsteigerprodukt war. Weiß nicht, 15, 20 Euro hattest du deine 3-4 Booster gekriegt, jede Menge Karten, um dir Decks zu bauen. Und um da in dieses Liga-Format reinzukommen, jeder kriegt so ein Deckbuilders Toolkit und baut sich daraus ein Deck. Und spielt dann seine Liga damit, kann dann wöchentlich noch Booster dazu kaufen, allerdings nur sehr begrenzte Mengen. Und am Ende der Ligasaison gibt es dann ein Abschlussturnier. Und das war ein super schönes Format, das hat allen sehr viel Spaß gemacht. Und wir hatten dann die Zahlen, die wir gebraucht hätten, weit übertroffen, weil einfach so viele Spieler Spaß dran hatten an diesem begrenzten Format. Ja, also jetzt nicht Constructed, wo man halt sagt, okay, ich baue mir die besten Decks aus dem Internet zusammen, lege halt große Scheine auf den Tisch und ziehe dann einen vom Leder. Sondern mit den Möglichkeiten, die man hat, etwas zu bauen, das war schon sehr spannend. Und für mich war es eine schöne Erfahrung, einem erwachsenen Mann zu sagen, nein, du hast deinen Booster diese Woche schon bekommen. Du kriegst erst nächste Woche wieder einen. Und derselbe erwachsene Mann sich dann nächste Woche freut, wenn er eine rote Ankamen zieht und die einfach in sein Deck passt, ja, aus diesem Booster. Und das ist halt, das geht so ein bisschen verloren, wenn es einfach nur noch darum geht, ja, die teuersten Karten und Netdecking und sonst was zu machen. Und dieser Spielspaß und dieser Austausch, weil jeder aus dem bisschen, was er hatte, ja was bauen musste, war halt auch immer ein reger Austausch zwischen den Spielern. Was machst du, was könntest du, was würdest du tun, was empfiehlst du mir, mach's doch so. Und das war ein super Format. Und die Liga haben wir jetzt wieder auferstehen lassen und ist jetzt auch eins unserer beliebtesten Formate, weil halt eben das sehr einsteigerfreundlich ist und man jetzt nicht mit einem dicken Geldbeutel hier ankommen muss.
Es spielen auch so Leute jetzt Magic, die vorher nie Magic gespielt hätten, beziehungsweise die generell kein Magic spielen. Weil die auch das Einstieg, also der Einstiegspreis für jetzt Pioneer oder Modern ist halt so hoch schon, dass das viele sagen, das kann und will ich nicht. Und da ist halt so eine Liga, die jetzt über bei uns geht, die 6 Wochen, kaufst dir am Anfang 4 Booster. Und kriegst jede Woche einen Booster, nachdem du dein wöchentliches Spiel gemacht hast. Und am Ende der Liga gibt es dann nochmal Preise und ein Abschlussturnier.
Ja. Ja, das klingt auf jeden Fall super. Also, gerade was ihr halt meint, das ist auch ein regelmäßiges Thema bei uns im Podcast. Das ist halt so, wie steige ich am besten mit Format X ein? Und als Magic-Spieler, wenn man schon so ein bisschen im Thema drin ist, hat man schon so ein bisschen dieses, so alles klar, so ein Deck für, keine Ahnung, 100 oder 200 Euro, das würden wir wahrscheinlich noch als Budget-Deck nehmen, weil wir halt wissen, wo kriegen wir die Karten her, wie kann man sich die günstig irgendwie zusammensammeln, über welchen Zeitraum kann man sich auch ein Deck bauen, so. Aber für einen komplett neuen Spieler ist es ja auch komplett bizarr, dann für 200 Euro kein Spiel zu bekommen, sondern halt wirklich nur ein Deck, was eine Sache erfüllt. Und ich muss auch euch zustimmen, also gerade dieses Deckbuilders Toolkit, das war tatsächlich auch, wie ich angefangen habe. Ich habe mir von Amonkhet dieses Deckbuilders Toolkit gekauft mit einem Kumpel von mir, keine Ahnung von nichts gehabt, einfach aufgerissen, Karten zusammengeschoben, wo man denkt, ja, ach, das passt schon. Und einfach halt Spaß gemacht. Und auch diese Liga-Systeme, dass das halt als System nicht mehr durchgesetzt wird und dass ihr das quasi als Laden eigenverantwortlich quasi machen müsst, ist halt auch ein bisschen schade, weil man sieht das jetzt zum Beispiel auch mit vergleichbaren TCGs wie jetzt Lokana. Zumindest in Berlin floriert gerade die Community, weil es halt diesen regelmäßigen Community-Abend gibt. Bei uns ist es donnerstags abends, wo Leute für 4-5 Stunden vorbeikommen, bis der Laden quasi schließt, einfach offene Spiele spielen können. Es werden Punkte gesammelt, es werden Promos verteilt, man kann Pins gewinnen und so weiter. Und das treibt einfach an. Da merkt man wirklich so, ah ja, okay, ich werde hier belohnt für das regelmäßige Vorbeischauen. Und eben dadurch, dass halt bei so einer Liga die Power-Levels halt sehr klar sind und dass es halt jetzt auch jetzt keinen großen Ansatz gibt zu Netdecken, ist das einfach eine super Sache für Einsteiger. Und halt da zu sagen, hey, 3 Booster oder 4 Booster sind, weiß nicht, 20, 25 Euro oder so. Und ihr habt quasi Magic auf einem Power-Level. Das ist deutlich, deutlich zutraulicher als selbst Commander für die meisten Fälle. Ne? Also das ist schon wirklich eine super Sache. Und auch eine Sache, die ich halt wirklich vermisse in den meisten Local Game Stores. Weil halt das Zusatzmaterial, diese Pappbox, die man sich da irgendwie faltet, die fehlt. Es fehlte so ein bisschen das Bonusmaterial, was man sich dann irgendwie selbst zusammenstellen muss. Deswegen echt Hut ab, dass das so gut bei euch läuft. Und habt ihr da so Vergleichswerte? Also ich weiß nicht, macht ihr auch diese Lorcaner-Liga mit?
Lorcaner-Liga bieten wir auch an. Die ist aber over the top.
Also das kann man nicht vergleichen.
Die ist komplett Wahnsinn.
Also wir haben bei Ravensburger nachfragen müssen nach zusätzlichen Sheets, weil so viele Leute sich bei uns eintragen, dass zwei Kids schon nicht gereicht haben, die Leute eintragen zu lassen. Ja.
Also ist explodiert.
Okay, Lorcaner geht bei euch ordentlich ab.
Lorcaner holt halt die komplette Familie ab. Also da kann Frau, Mann, Tochter, Sohn und die Oma, die nimmst du auch noch mit. Die können da alle Lorcaner spielen. Bei Magic ist es halt auch schon durch das Thema schon so ein bisschen eingegrenzt. Ne? Da hast du halt deine Welt und die spricht jetzt nicht unbedingt alle so an und hat nicht jeder so connected damit, wie es jetzt mit Disney zum Beispiel ist. Das muss man einfach, das ist ein ganz wichtiges Argument, ja.
Also ich muss auch sagen, Magic hätte es bei uns ganz, ganz schwer, gäbe es diese Liga nicht. Weil wir haben aktuell in unserer Magic-Liga, wir machen zu jedem Set eine Magic-Liga. Und wir haben jetzt zu X-Align eine laufen, die läuft jetzt bis Anfang nächstes Jahr. Da haben wir genau am Freitag vorher das Abschlussturnier, bevor ihr kommt. Das heißt, das ist dann geballte Magic-Wochenende für die ganzen Leute, die auch aus der Gegend sind. Die spielen dann freitags parallel zum FNM ihr Abschlussturnier. Mhm. Und wenn wir Glück haben, haben wir also ein FNM mit 8 oder 10 Leuten aktuell für Pioneer oder Modern. Standard können wir gar nicht anbieten, da kommt einfach niemand aktuell. Das ist leider die traurige Realität mit den Folgen, die es jetzt halt nach Covid schon gegeben hat und jetzt sich noch weiter durchziehen. Da wird zwar dran gearbeitet, aber das kommt halt drauf immer an. Ne? Also es kommt bei vielen nicht sehr gut an, ne? wie sie versuchen, Standard jetzt nochmal zu retten. Beziehungsweise es ist halt auch für Leute, die jetzt das schon einmal miterlebt haben, wenn in Covid nicht Standard gespielt wird, da werden Karten gekauft für ein Set, das jetzt gar nicht mehr relevant ist, weil man kann ja nicht spielen. Da ist Modern und Pioneer halt viel interessanter, deshalb haben wir da ein bisschen umgeschwenkt. Aber im Vergleich dazu, dass wir so 8 bis 10 Spieler, wenn es mal gutes Wochenende ist, haben für das FNM, haben wir bei der Liga aktuell 22 Teilnehmer für X-Alan. X-Alan ist ein tolles Set gewesen, das wurde sehr gut angenommen. Ne? Also da haben sie sich wieder was gut gemacht, was bei anderen Sets nicht so toll gelaufen ist. Aber ohne diese Liga hätte man die Spieler gar nicht. Ne? Also regelmäßige Spiele für die Formate, die dann halt auch extrem was kosten, wenn du da einsteigen willst mit einem Deck, die werden schlechter besucht, einfach weil diese Einsteigerschwelle so hoch ist.
Ja, verstehe. Wie ist das denn allgemein bei euch? Also wenn ihr jetzt jemanden im Laden habt, der jetzt sagt so, hey, ich bin Magic the Gathering interessiert, wo würdet ihr die Leute denn, sag ich mal, produktmäßig so am ehesten hinleiten? Also ich meine, es gibt ja das Einsteiger-Kit, wo auch Codes für Arena und so weiter dabei ist, wo man quasi 2 spielbare Decks hat, aber so wirklich Magic, wie es dann wahrscheinlich meistens also jetzt mal außerhalb der Liga, gespielt wird, sprich Pioneer, Modern, Standard, so richtig abholen tut es die Leute ja auch nicht. Also wie würdet ihr neuen Leuten so zu Magic verhelfen?
Also das Einsteigerdeck ist tatsächlich schon mal eine brauchbare Basis. Wir sind allerdings tatsächlich auch noch gesegnet und haben auch noch einiges an Planeswalker-Decks da, die damals auch sehr gut waren.
Oh,
das ist auch eine sehr gute Einstiegsdroge, um es fast mal so zu sagen.
Die wir auch schmerzlich vermissen, dass es die nicht mehr gibt.
Ja, das ist auch ein super Einsteigerprodukt. Ansonsten sind halt Theme-Booster manchmal ganz brauchbar, weil manchmal ist halt ein Kunde da, der kommt halt über das Piratenthema oder über halt ein spezielles Thema, kriegt er den Bezug zu Magic. Und halt Brawl-Decks haben wir noch einige, also da ist einiges da. Und halt, ja, die Challenger-Decks sind auch als spielbare Decks dann einfach ein brauchbares Produkt. Aber für die Einsteiger ist es tatsächlich ein bisschen knapp.
Die Challenger-Decks sind tatsächlich unser Ersatz geworden für die Planeswalker-Decks, die wir vorher empfohlen hatten. Gerade wenn es die fünf Farben halt einzeln gab mit den Planeswalkern drin. Ja. Konnte man halt immer sagen, was ist so dein Spielstil? Dann konnte man den Leuten so ein bisschen sagen, was kann jede Farbe? Na, dann konnte man denen dazu einen Planeswalker-Deck empfehlen. Dann haben die damit angefangen. Das ist ein bisschen einsteigerfreundlicher als zweifarbige, dreifarbige Decks. Mittlerweile müssen wir auf Challenger-Decks zurückgreifen, weil das so die letzten Deckprodukte sind.
Das so 60 Kartenprodukte.
Ne? Ja, genau. Für uns ist immer der Segen, wenn die reinkommen und sagen, ich möchte Commander spielen. Weil da haben wir eine gute Auswahl, da können wir sagen, was ist so dein Spielstil? Ich habe hier 5 Decks, such dir was raus. Ah, du magst Drachen. Guck mal hier, 3 Drachendecks. Easy going.
Ja.
Also da sind wir sehr froh drum.
Ja, das ist auch so ein bisschen unser Eindruck, dass wir halt einfach sagen, dass sich Wizards of the Coast, was halt neue Produkte angeht, schon sehr auf Commander stützt. Also es gab ja mal irgendwie vor 2-3 Jahren so dieses Year of Commander, und aus Year of Commander wurde dann normale Produktstrategie, und jedes Precon, was wir bekommen, ist jetzt irgendwie ein Commander-Deck, wo man sich irgendwie denkt, wie viele Commander-Decks soll man denn noch kaufen? Ich meine, ich bin kein großer Commander-Spieler und selbst ich habe 4 noch zu eine Commander-Decks im Regal stehen, so. Und ja, das so ein bisschen als jemand, der halt hauptsächlich auch 60 Karten Magic einfach mag und genießt und halt diese ne Playset-Spielbarweisen halt auch ja niemals eintauschen wollen würde, ist es schon irgendwie krass zu sehen, dass so diese Art von Magic mit auf einem Precon-Level auch gar nicht mehr so, da kommt einfach gar nicht mehr so viel. Also wir haben dieses Jahr jetzt auch keine wirklichen Challenger-Decks bekommen, wir haben für nächstes Jahr keine Challenger-Decks angekündigt bekommen. Also ist das was, wo ihr euch Sorgen macht, dass das so ein bisschen ja so komplett rausfadet aus dem Magic-Bewusstsein, dass alles nur noch Commander ist?
Wir sind ja auch im Austausch mit Wizards of the Coast, und das, was ich jetzt eben gesagt habe, das lasse ich natürlich bei jeder Gelegenheit fallen. Dass es früher einfach eine klare Roadmap gegeben hat für den neuen Spieler. Als erstes gab es diese kostenlosen Willkommensdecks, die kleinen, die 2 kleinen. Wenn das Spiel dem gefallen hat, dann hast du Planeswalker-Deck verkaufen können. Wenn das dann gut angenommen wurde, gab es dann die Deckbuilders Toolkit, und danach konntest du dann Bundles, Fatpacks und so weiter gehen. Das war eine schöne, klare Roadmap, wie du dich schön reinsteigern kannst in dein Hobby. Das ist halt so ein bisschen verloren gegangen. Und jetzt ist es halt auch so, dass durch Covid, durch die Turnierpause, durch die erzwungene, alles, was im Standard war, rausrotiert ist und es deshalb ja jetzt auch keinen funktionierenden Standard mehr gibt, weil einfach die Spieler kein funktionierendes Standarddeck mehr haben und aber auch keinen Kartenpool mehr haben, der so groß ist, dass man sagen kann, okay, Salami-Taktik, ich kaufe mir jetzt noch ein paar Karten nach und baue mir daraus ein spielbares Standarddeck. Das funktioniert nicht mehr. Ja. Und deshalb denke ich, brauchen wir ganz dringend neue Produkte, die den Einstieg in Standard ermöglichen. Also es müsste eine vernünftige Auswahl an wirklich brauchbaren Standard-Decks geben, die schnell kommen, nicht erst kurz bevor der Standard wieder rotiert. Und die tatsächlich halt auch sozusagen eine gute Landbase haben und halt wirklich die Basics haben, die man braucht. Ja? Also die Playables, dass man dann wirklich nur noch gezielt verstärken muss, um überhaupt erstmal spielen zu können. Damit könnte man steigen, wenn es da so 5, 6 verschiedene Decks geben würde, dann könnte man damit Standard auch schon mal wieder im Organized Play beleben, weil dann hast du mal 5, 6 verschiedene Decks, die Leute spielen, und dann kann man da anfangen zu variieren. Aber ich denke, es muss ein Produkt geben, um Standard wieder zum Leben zu erwecken, weil die paar Booster, die Spieler sammeln, das reicht nicht aus, um einen Kartenpool zu haben, der groß genug ist, um mit einer kleinen Investition oder mit kleinen Zukäufen da was Brauchbares rauszuholen. Da sind wir weit davon entfernt.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, es ist halt so traurig, weil die letzten Jahre, jetzt bevor sie dieses Revitalizing Standard als Projekt sich aufgenommen haben, bevor auch jetzt die Standardrotation auf 3 Jahre verlängert worden ist, da wurde es ja, und korrigiert mich da, wenn es da falsch ist, da wurde ja quasi ein Local Game Store so ein bisschen offen gehalten, wie sie mit Promos, was für Events sie machen wollen, zum Beispiel auch was eine Store Championship angeht, welches Format man da anbietet. Das war ja gar nicht so krass vorgegeben. Und das hat bei uns, also in meinem Local Game Store in Berlin, dazu geführt, dass sich halt eine riesengroße Pioneer-Community gebildet hat. Da waren halt teilweise Leute, denen Modern zu kompetitiv geworden ist, wo das zu sehr Modern Horizon verwässert worden ist. Die sind ins Pioneer gekommen, aber auch ehemalige Standardspieler, was vorher das beliebteste Format war, wo man gesagt hat, hey, Pioneer besteht aus einem großen Teil in den Decks halt aus Standardkarten. Wir nehmen die einfach mit in unsere Pioneer-Decks, und wir haben jetzt schon gängigerweise so, ich würde sagen, 12 bis 20 Leute, die jeden Freitag halt Pioneer spielen in Berlin. Und jetzt kommt's halt nämlich, dass die jetzt Standard wieder reinbringen wollen. Und dann war halt Store Championship muss Standard sein, was bei uns dazu geführt hat, dass eine Store Championship, wo locker 40 Leute kamen, wo sich Leute auf Wartelisten haben setzen lassen, weil der Platz nicht ausgereicht hatte, auf einmal waren nur 11 Leute da, die Standard spielen wollte. Und das war halt ein riesen Reinfall, wo halt alle gesagt haben, so, irgendwie ist das jetzt irgendwie so über alles durchgebrochen, übers Knie gebeugt. will man da jetzt irgendwie Standard wieder rivalisieren und irgendwie funktioniert das gar nicht. Also das ist jetzt gerade auch eure Beschreibungen, die gehen ja eigentlich in eine ganz ähnliche Richtung. Also ich bin da sehr gespannt, ob diese Standard-Idee, ob das halt funktionieren wird auf lange Zeit. Weil aktuell sieht es wirklich danach aus, ob sie nicht wirklich einen Plan haben, wie sie das vorantreiben wollen, sondern dass jetzt erstmal nur Sachen gemacht werden, um wieder so ein allgemeines Gefühl für Standard überhaupt zu entwickeln. Aber das momentan zumindest meiner Meinung nach der Community erstmal schadet, die halt competitive spielen wollen.
Das ist auch unsere Erfahrung. Also die Umstellung auf Standard als erzwungenes Format war für uns, wir hatten es abgesagt.
Ich wollte gerade sagen, wir mussten sogar absagen. Wir hatten eine Voranmeldung.
Das ist so sad. Ja.
Aber es ist ja auch klar, weil ich meine, du willst doch nicht gezwungen werden, dir jetzt ein Standard-Deck in der aktuellen Situation von Grund auf aufzubauen. Das ist halt schwierig.
Ja.
Wobei, hätte man das gewusst, ich meine, man hätte ja natürlich auch mit einem Starter-Deck spielen können, aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache, ja. Ich denke, es braucht da wirklich ein gutes Produkt oder gute Produkte, die interessant sind, die auch interessante Karten haben, um einfach eine Vielfalt an pre-constructed Decks auf den Markt zu bringen, sodass dann halt der Einstieg darüber wieder da ist, dass man sagt, okay, ich kaufe mir das Deck, weil ich die Farbkombination gut finde, um dann einfach auf diesem niedrigen pre-constructed Level überhaupt mal wieder Standard salonfähig zu machen. Und dann kann es von da aus wieder starten. Und ich denke, wahrscheinlich wird man es auch ein Stück weit irgendwo subventionieren müssen, dass man sagt, okay, es gibt extra Preise, es gibt extra Promos, also irgendwie Incentives, die den Spielern helfen, wieder auf ein Standarddeck zu kommen. Weil bei vielen ist natürlich auch das Vertrauen jetzt weg, ja, das ist rausrotiert, das Standarddeck ist nichts mehr wert. Gut, ich kann es aufpimpen und dann kann ich Pioneer damit spielen oder noch ein bisschen mehr und dann Modern. Aber dann ist die Sache auch erledigt, ne? Und ich glaube, das ist aber auch ein Nachteil an diesen Formaten, weil dann diese Staaten, also diese nicht rotierenden Formate, dann aber auch wieder zu wenig Abwechslung bieten, als dass dann dieselben Spieler jeden Freitagabend eine schöne Zeit haben, weil dann kommt wieder er mit seinem Infect-Deck und er hat wieder dieses Deck und der andere wieder dieses Deck. Und da ist dann auch relativ wenig Varianz da. Deshalb finde ich finde rotierende Formate spannend. Da hast du immer wieder neue Herausforderungen. Aber die Infrastruktur, die Welt, das Umfeld, das muss natürlich stimmen. Das heißt, der Nachschub muss gut sein, das Powerlevel muss stimmen, die Rotation muss geplant sein, es darf keine überstarken Karten geben. Die Staples müssen da sein, die müssen verfügbar sein. Und wenn man das gut kuratiert, dann kann das wirklich gut funktionieren. Aber da muss jemand oder muss ein Team hinten dran sein mit Erfahrung und mit Ahnung und mit Weitsicht. Und dann wird das, denke ich, ein Erfolg.
Ja, total. Also
was ich auch aus der Sicht sagen kann, ich spiele ja auch schon relativ lange Magic und ich vermisse so ein bisschen unsere Blöcke, weil dann konntest du davon ausgehen, dass der Block 1 seicht einsteigt und sich dann steigert bis Block 3 und bei der Rotation ja der ganze Block geht. Das heißt, wenn du in dem letzten Set vor der Rotation dann gute Synergien nochmal drin hattest und der ganze Block dann aber rausfällt und diese Synergien verloren gehen, hast du halt nur diese eine Spanne, wo du im letzten Block, also in dem Block, in dem letzten Set vom Block, hast du die ganz geilen Sachen drin gehabt. Das war dann wirklich mal die 3 Monate geil, bis das nächste Set kommt und der ganze Block rotiert und dann das Powerlevel wieder von vorne quasi so ein bisschen anfängt. Das finde ich, hat mir ganz stark gemerkt, als sie das abgeschafft haben, dass das dann in eine Richtung geht, jedes Set hat krasseren Power Creep oder war komplett uninteressant für die Leute und dann hast du immer dieses Top oder Flop, was für uns als Laden auch ganz, ganz schwierig zu handeln ist.
Ja, das glaube ich mega. Also ich will mir gar nicht vorstellen, teilweise gibt es ja wirklich Sets, die du in der Previews-Phase wirklich siehst und du denkst dir so, oh, die Karte kannst du irgendwie damit zusammenspielen in dem und dem Deck. Und dann kommt aber das Meta, die Leute spielen das Deck, auch dadurch, dass es halt Magic Arena gibt, ist auch Standard super schnell einfach gelöst. Also man weiß, was die Top-Decks sind. Und dann merkt man auf einmal, die ganzen Ideen, die man in der Spoiler-Season hatte, die funktionieren gar nicht. Und dann denkt man sich, okay, warum soll ich denn dann Geld investieren, dieses Deck überhaupt zu bauen? Und das bringt mich ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Würdet ihr sagen, dass ihr als Local Game Store und gerade in Bezug auf Magic auch mit Magic Arena in Konkurrenz tretet, jetzt gerade was so diesen Standard-Aspekt gibt? Also, oder wie seht ihr diese Verbindung zu Paper Magic und Magic Arena?
Also ich denke, es ist sicherlich irgendwo eine gewisse Konkurrenz, aber wenn, dann eher eine Konkurrenz um das Budget. Das Spielen im Laden kann Arena nicht ersetzen. Also ich würde es als Zusatz sehen, dass man so ein bisschen was brauen kann. Man kann was spielen, man kann was ausprobieren, ohne dass man sich da jetzt einen Abend im Laden committen muss und sagen muss, okay, ich muss jetzt ein Turnier spielen. Man kann das einfach mal, ich sag mal, während die Kartoffeln kochen, kann ich eine Runde Arena spielen und das wird jetzt nicht funktionieren, wenn ich im Laden wäre. Aber die Community, den Austausch, das Fachsimpeln und das wird es nicht ersetzen. Und das, denke ich, ist auch der falsche Ansatz. Also Magic the Gathering heißt es ja und nicht Onlining. Oder also es ist ja immer noch eine Zusammenkunft und das ist ja auch die Magie, die wir sehen. Sei es jetzt Yu-Gi-Oh!, sei es Lorcana, Pokémon. Der Austausch mit Gleichgesinnten, die Nerdgespräche, die Fachgespräche, das Austauschen, Decktext austauschen, Strategien austauschen und einfach diese Kommunikation, das ist was, ich denke, das kann Arena nicht bieten. Und deshalb sehe ich da schon eine gewisse Konkurrenz, aber eher dahingehend, dass dann halt eben die Spieler ihr Geld auf Arena ausgeben und nicht im Laden. Aber was jetzt diese Spielkultur angeht, was das Treffen angeht und den Austausch, das ist, denke ich, nicht vergleichbar und da gibt es keinen Ersatz.
Ja.
Also ich,
ja, das klingt auf jeden Fall gut.
Ich denke auch, dass es gibt ein paar Aspekte, die man anders machen könnte, wie es andere TCGs zum Beispiel machen. Also wir haben ja auch groß Pokémon bei uns im Laden und bei denen ist es ja zum Beispiel so, dass wenn du ein Pokémon-Pack kaufst, ist hinten ein Code drin für das Online-TCG. Natürlich kannst du dann dadurch online das nicht kaufen, aber so besteht so ein bisschen Cross-Anreiz, auch das Paper Magic zu kaufen, wie jemand, der eigentlich nur Arena spielen will, weil der kriegt ja trotzdem einen Booster online. Ja. Wenn er irgendwas in diese Richtung noch ein bisschen machen würde, sie haben es ja teilweise drin, dass du Decks oder Codes für Arena kriegst, auch gerade in den alten Pre-Release-Packs war das, glaube ich, ja auch so. Da kannst du zwar mittlerweile nur noch eins einlösen, aber das war eine coole Sache an sich eigentlich. Plus, was ich halt auch sehe, ist, für mich spielt sich das auch ganz anders. Wenn ich mich nicht damit auseinandersetze, kann ich online gar nicht bluffen, normal zum Beispiel. Ne? Das musst du extra einstellen, da musst du bestimmte Sachen selber machen. Also von sich her kannst du eigentlich gar nicht bluffen, weil da läuft dann einfach der Timer durch und der Gegner sieht, der hat ja nichts.
Ja, genau. Man kann so die Phasen durchgehen, ja. Ja, absolut. Ja, das ist
also man muss an keine Trigger denken. Ja. Also ich bin ja über das Arena tatsächlich ein bisschen reingekommen damals in dieser Zeit. Das war mit dem Hauptset, was war das, Hauptset 20, als Elemental so stark waren. Und da habe ich dann viel auf Arena gespielt, hat vorher gar nicht so viel Magic gespielt eigentlich. Und Arena hat mir ja alles abgenommen, ne? Die ganzen Trigger, ne? Also Risen Reef und dann hier Land, zack, zack, zack und alles fliegt und alles bewegt sich. Und ich muss dann gar nichts denken.
Die Trigger stapeln sich so auf.
Ja, ja, ja. Und dann habe ich mein erstes Turnier gespielt im Laden und was jetzt und hier und wo und warum und wieso und die Hälfte der Trigger vergessen, weil einfach das Denken auch ein Stück weit abgenommen wird. Und das war nicht gerade förderlich. Also klar, macht Spaß zu spielen, aber wenn du den Autopilot hast und dann dein eigenes Spiel nicht beherrschst, weil die Maschine dir das Denken abnimmt und alle Trigger für dich auflöst, ist halt auch schwierig. Mhm. Also
ja, definitiv, definitiv. Also sehr, sehr spannende, sehr, sehr erschnappende Einblicke. Gerade halt dieser Arena-Gedanke kam bei mir halt so zustande, weil ich so von super vielen Leuten, von hauptsächlich Spielern halt gehört habe, so selbst wenn man Competitive Standard spielen würde, würde man das eher auf Arena machen, weil es halt da kannst du es jederzeit spielen, da tut die Rotation nicht so sehr dem Geldbeutel weh, wobei man auch da argumentieren könnte, Arena tut schon dem Geldbeutel sehr weh. Aber das war halt auch ein ganz großer Punkt, wo halt einfach viele Leute gesagt haben, so die Non-Rotating-Formate, so Modern Pioneer, das ist so Local Game Store-Formate und Standard ist eigentlich mehr so ein Arena-Format. Und da so ein bisschen so diese Frage nach so der Konkurrenz. Und jetzt bin ich halt gespannt, wie sie da wieder die Kurve kriegen wollen, das wieder auf Paper zu münzen, weil du musst es schon den Leuten verkaufen können, zu sagen, hey, auf der einen Seite kannst du irgendwie, wenn du auf dem Klo sitzt, dir irgendwie ein Arena-Deck zusammenbauen und 5 Runden Standard spielen, wenn du willst. Auf der anderen Seite musst du halt quasi rausgehen, du musst dich mit einer lokalen Community auseinandersetzen, was ja auch erstmal so eine Einstiegshürde ist für viele Leute, die sie jetzt neu dazukommen. Und da muss es halt diese Onboarding-Produkte geben, die ihr eben meintet, mit Challenger-Decks, mit Planeswalker-Decks, mit so Standard-Einstiegsgeschichten. Und ich bin einfach gespannt, wie sie da die Kurve schaffen. Aber lass uns gerne mal weitergehen, so ein bisschen die Produkte von 2023 durchgehen und so ein bisschen euer Einfluss, weil ihr natürlich auch einen ganz anderen wirtschaftlichen Aspekt auf die individuellen Sets quasi habt. Ob die jetzt quasi gut waren oder schlecht waren. Zum Beispiel eine Sache, die 2023 meiner Meinung nach sehr gehypt waren, wo vielleicht ein bisschen der Erfolg ausblieb, war direkt am Anfang Dominaria Remastered. Wie habt ihr denn das Set so mitbekommen? War das so ein Ladenhüter oder war das tatsächlich ein ziemlich cooles Event-Set, wo viele Leute das gedraftet haben?
Können wir das überspringen?
Bitte? Nee, das geht sogar noch. Also, er hat noch nicht das schlimme Wort gesagt. Er hat noch nicht das Masters in den Mund genommen. Also, das Remastered, das ging tatsächlich noch. Ja. Da es Dominaria war, haben wir ein paar Leute gehabt, die da auch ein bisschen Bock drauf gehabt haben. Das ging noch. Also, aber das Remastered.
Das war schon nicht so gut.
Genau, es war halt nicht vergleichbar mit anderen Sachen, wo wir jetzt richtig gut gelaufen sind. Auch gerade in den Vorjahren vorher, wo wir richtig geile Sachen gehabt haben. Das ist schon eins der schwächeren Remastered-Sets auf jeden Fall.
Ja, also es war, glaube ich, auch das erste klassische Remastered-Paper-Produkt. Ich meine, vorher hatten wir so Modern Masters und halt Eternal Masters und so weiter, ganz früher so. Aber ich fand es tatsächlich spannend als Set, einfach zu sehen, wie spielt sich so ein quasi ja lore-mäßig restriktiertes auf einen Plane Booster-Set im Draft. Und das ist ja quasi, es gibt ja viele Leute, die auch privat Cubes bauen, um quasi ein Set drumherum oder um eine Plane drumherum. Und ich fand das Produkt an sich vom Konzept her ziemlich gut, habe aber auch irgendwie gedacht so, okay, 13. Januar, das ist kurz nach Weihnachten, da wird es jetzt nicht sonderlich viele Budgets geben, sondern dann doch teureres als normales Set irgendwie regelmäßig zu draften. Ich glaube, ich habe selbst auch nur einmal, wenn überhaupt, gedraftet. Und deswegen habe ich da auch gar nicht so viele Erinnerungen irgendwie dazu. Hattet ihr denn viele Drafts oder waren es das mehr so, die Leute haben es gekauft, um zu rippen und gut ist?
Bei uns ist hauptsächlich immer die Pre-Release-Veranstaltung das sehr, sehr gute besuchte Event. Wir bieten immer einen Draft die Woche drauf an zum Release-Event. Und der war noch gut angenommen. Also das war mal ein Draft, der wenigstens noch stattgefunden hat mit mehr als 8 Leuten. Oft scheidet das bei schlechten Sets, siehst du, ob ein schlecht gut oder also wenn wir ein schlechtes Set haben, dann findet der Draft gerade so noch statt, also mit 6 Leuten. Und wenn es ein gutes Set ist, haben wir auch so einen 20-Mann-Draft noch am Start. Wobei die Pre-Releases immer ausverkauft sind, eigentlich. Wir hatten, ich glaube, kein Set dieses Jahr, wo wir kein ausverkauftes hatten. Zumindest da wir ja ein englisches anbieten können durch die Nähe zu Rammstein, haben wir relativ viele Amerikaner bei uns. Das heißt, wir bieten dann immer ein englisches und ein deutsches an. Und das englische ist quasi immer ausverkauft.
Das ist ziemlich cool. Also das ist wirklich auch was ich so von Local Game Stores nicht regelmäßig höre. Also klar, Pre-Release-Events sind immer sehr gut besucht. Das versuchen wir auch an allen Ecken und Enden zu bewerben, dass das so, wenn man mit Magic einsteigen möchte, wenn man einen Eindruck haben möchte, wie ein Set ist, sind diese Pre-Release-Events immer das Beste, weil du hast eine feste Box. Wenn du möchtest, kannst du danach das Produkt komplett ignorieren. Sagen wir mal, du spielst Commander oder so, du spielst den Pre-Release mit, hast so einen ganz guten Grundstock, den Rest kannst du dir als Einzelkarten kaufen. Da muss man eigentlich nicht viel mehr von dem Set so mitnehmen und man hat einen guten Eindruck, wie das Set funktioniert hat. Viele Läden haben dann halt dann doch aber immer noch Wochen später noch die Pre-Release-Kits im Regal, um noch zu kaufen. Auch das kann sich schon mal lohnen für so einen spaßigen Nachmittag, aber gut zu hören, dass ihr da regelmäßig da ausverkauft seid, weil ich glaube, viele sitzen da auch noch auf den Kits irgendwie rum und wissen nicht, was sie damit tun sollen. Dann hatten wir tatsächlich ja eine kleine, du hattest eben das Block Constructed, oder nicht Block Constructed, aber Block-Themen in Booster-Sets so ein bisschen angesprochen. Man könnte ja fast schon einen Bogen spannen und Phyrexia All Will Be One, March of the Machine und Aftermath so in einen Mini-Block zusammenfassen. Es ist nicht das, was man als klassischen Block bezeichnen würde, aber es sind so die Standard-Sets, die so rausgekommen waren in der Zeit. Wie habt ihr die so mitgenommen? Also die haben ja schon so storymäßig diese Phyrexianer ganz schön angeteased und das wäre ja wirklich so ein richtig langer Prozess mit den ersten Hints in Kaltheim so. Hat sich das so für euch so angefühlt als so ein epochaler, so ein Ende von so einer Saga oder war das dann doch eher so ein ja, Set, die kommen und gehen und man hat jetzt nicht einen bleibenden Eindruck davon hinterlassen.
Also ich muss ja persönlich sagen, Phyrexia ist sowieso so mein Ding. Also ich habe in Modern auch immer Infect gespielt.
Sehr cool.
Also Phyrexia war schon das, also lore-mäßig fand ich das auch sehr, sehr toll. Ist nicht mein allerliebstes Set, weil das Neo Kamigawa hat das so ein bisschen abgelöst, was es gab.
Ja.
Da Kamigawa einfach mein absolutes Lieblingsplane war. Und dadurch kann ich sagen, aber trotzdem, die Phyrexianer sind generell sehr beliebt. Das New Phyrexia ist wahrscheinlich das beste Set des Jahres für uns gewesen. Da konnte man gar nicht genug immer wieder nachkaufen, beziehungsweise da ist die Nachfrage immer noch so hoch, dass man da regelmäßig Produkt nachkauft. Gerade wegen halt den ganzen Phyrexianern drin. Ne, die Prätoren sind immer sehr, sehr beliebt. Gerade die Elishnorn. Plus, was halt auch noch sehr beliebt war, war dann dieser Aufbau, den es da gab. Wie du sagst, das hat sich so ein bisschen wieder wie im Block angefühlt. Was leider dann halt die schmerzliche Nummer danach war, ist das Aftermath gewesen. Das war ein kompletter Reinfall. Das hat sich weder gut angefühlt als Laden noch als Spieler. Leute haben das gar nicht gerne gekauft bei uns. Es haben sich sogar Leute eher beschwert, dass sie sich gezwungen gefühlt haben, wegen drei Karten das Set dann zu kaufen gefühlt. Ich meine, das war die Nissa und es waren noch zwei andere Karten, die da drin noch brauchbar waren, weswegen dann wenigstens ein paar das Set gekauft haben. Aber es hat sich nicht gut angefühlt. Wie gesagt, das Phyrexia All We Be One, super tolles Set gewesen. Das Brothers War vorher war schon so ein schöner Build-up. Das braucht Magic auch einfach ein bisschen. Das habe ich ja vorhin auch erwähnt. Ja. Das fühlt sich einfach besser an, wenn du sagst, du fängst klein an und wirst dann ganz groß. Und das letzte Set in einem Block ist dann das ganz tolle Set, wo dann auch wirklich alles auch mal gelöst ist. Das hat sich storymäßig ja auch so ein bisschen angefühlt. Ja. Aber das Aftermath, das hätte nicht sein müssen.
Ja, das ist auch ein ganz schwieriges Set zu fassen, auch für uns halt zu besprechen, weil es ist irgendwie, es fühlt sich an wie so ein Nebenprodukt, was so dahingerotzt war mit so ein paar Commander-Karten, wo so ein paar Synergien nochmal aufgegriffen worden sind. Aber es ist halt irgendwie standardlegal. Genau, und es ist halt auch so ein 5-Karten-Booster. Also allein wenn man das aufmacht, fühlt sich das irgendwie nicht gut an. Also es ist so ganz komisch zu beschreiben, was daran jetzt gescheitert hat. Aber ich habe auch letztens gelesen, dass da auch gar nicht, dass das auch gar nicht durch so einen normalen Designprozess durchgelaufen ist. Also die haben das halt irgendwie aus Überbleibselkarten zusammengeschustert und genauso hat es sich auch eben angefühlt. Und ich fand es auch ein ganz, ganz komisches Produkt. Und das ist auch ähnlich wie bei euch, ja, auch was halt auch so in den Regalen der Local Game Stores wirklich immer noch zuhauf da ist und irgendwie möchte das keiner kaufen, weil die drei Karten sind dann billiger sich selbst bestellt, sozusagen. Ne? Aber dann wahrscheinlich auch bei euch so der größte Hype dieses Jahr um Magic. Herr der Ringe, das große Universes Beyond Set. Wie war da so eure Erfahrung mit? Also ist das was so richtig durch die Decke gegangen ist? Hat das nochmal Magic so richtig wiederbelebt? Habt ihr da, sag ich mal, alles ausverkauft oder war das vielleicht dann doch ein bisschen in Erwartungen hinterhergeblieben?
Also stark war es schon. Das war schon nochmal ein deutliches Aufflammen, das hat man schon gemerkt. Aber man darf ja nicht vergessen, dass der Preispunkt von dem Set auch nochmal ein ganz anderer war. Und deshalb, also ausverkauft waren wir nur in einigen Produkten. Ne? Also Bundles, Commander Decks, die gab es zu wenig.
Ja.
Bundles gab es zu wenig. Aber ausverkauft waren wir eigentlich nie. Also der Preispunkt war aber auch schon recht stolz, muss man ja auch dazu sagen. Das Geld will ja auch erstmal verdient sein, was man da ausgeben will.
Das Einzige, was noch zeitweise weg war, beziehungsweise sehr beliebt war, war, bis der eine Ring gezogen worden ist, die Collector-Booster.
Ja.
Die englischen.
Oh, ist das wirklich so ein spürbarer Moment gewesen, als der gezogen wurde, dass der weniger verkauft wird?
Ja.
Wir hatten nochmal nachbestellt und alles, was wir nachbestellt hatten, hatten wir relativ lange noch auf Lager.
Okay, das ist sehr spannend. Also ich meine, es macht irgendwo Sinn, weil das war das Hype-Produkt. Ich meine, ich bin eigentlich jemand, der kaum Collector-Booster kauft und auch kaum irgendwie aufmacht. Aber selbst da habe ich mir gedacht, ach komm, einen Lotteriestein nehme ich mal mit. Einmal probiere ich so quasi am Glücksrad zu drehen. Hat natürlich nichts drin gehabt oder so. Aber ja, ich meine, das war auch irgendwie dann zu erwarten, dass dann sobald der One Ring dann in Kanada gefunden wurde, dass da so ein bisschen der Spaß so ein bisschen verloren geht. Ich meine, habt ihr auch viel auf eurem YouTube-Kanal dazu aufgemacht? Habt ihr welche von den Solringen gezogen, von den nummerierten?
Nummeriert nett. Wir hatten so einen elbischen Sollring gezogen.
Oh ja.
Da hatten wir ein Opening dazu gemacht und am Anfang sogar so peinlicherweise ein bisschen drüber geskippt. Ich bin beim Öffnen oft so ein bisschen emotionslos, wenn es um teure Sachen geht. Wenn es nicht jetzt was ist, was mir viel bedeutet, bin ich da ein bisschen so drüber geschwappt. Sagen wir es mal so, das ist einer von den teuren Ringen, legen so zur Seite.
Und alle in den Kommentaren so, nein, wie kannst du das nicht wertschätzen?
Im Laden hatten wir tatsächlich mehrere von den verschiedenen, also unserer waren elbischer, dann hatte man den von den Menschen und auch den Menschen nummerierten hat hier einer von unserer Kundschaft aufgemacht.
Oh, sehr cool, sehr cool. Ja, das klingt echt Hammer. Also ich habe selbst keinen irgendwie geöffnet gesehen, aber man sieht natürlich dann irgendwie im Social Media die Posts. Gerade wenn sowas Nummeriertes irgendwie dabei ist, denken wir schon so, okay, das ist schon irgendwie was Besonderes. Aber ich glaube, nichts kann über den 1 von 1 The One Ring drüber strahlen. Also selbst wenn es die noch in Collector-Boostern gibt, bleiben die wahrscheinlich nicht so begehrt wie diese Jagd danach. Wie ist das denn bei euch mit der Holiday Special Edition? Da gab es ja dann nochmal einen zweiten Aufwasch mit Collector Booster und auch diesen Szenenboxen. Haben die sich bei euch einigermaßen gut verkauft? War das irgendwie gut von der Community aufgenommen worden?
Die Sache ist, dass das so doof rausgekommen ist zwischendrin, dass wir uns einfach dazu entschieden haben, das einfach zu lassen. Also wir hätten zwei, drei Interessenten gehabt da dafür.
Ja.
Aber da war ja kurz vorher ein Release, was nicht gut gelaufen ist. Dann kam kurz nachher noch ein Release. Dann hätte man ein Event machen sollen, wo eigentlich ein anderes Event gewesen wäre. Das heißt, da haben wir gesagt, nochmal uns jetzt den Schuh anzuziehen und zu riskieren, nachdem ein Produkt sehr hart gefloppt ist, das zu riskieren, dass der Herr der Ringe-Hype nochmal so ein bisschen auflebt. Das war uns ein bisschen zu riskant in dem Fall.
Ja, nachvollziehbar. Also diese Szenenboxen waren ja komplett was Neues. Ich habe die auch für von einem Freund, der sich die bestellt hat, bei uns aufgemacht. Und muss auch sagen, ich bin sehr underwhelmed gewesen. Also man hätte das wahrscheinlich cooler machen können. So, man hätte da irgendwie geilere Boni reinnehmen können. Aber auch dieses Pappgestell mit diesen Artkarten, das war irgendwie ganz, ganz prekär. Und irgendwie habe ich auch nicht verstanden, warum man sich das irgendwie kaufen sollte.
Das ist auch viel zu spät gewesen. Der Hype war halt vorbei, für Herr der Ringe.
Total, total. Also
so hinterher noch mal,
es hat sich
noch
so mal nachgeschoben gefühlt.
Ja.
Ja.
War nicht schön. Also du warst ja gedanklich auch schon wieder ganz woanders.
Ja, das stimmt. Das Produkt, was so gefloppt ist, war das aus eurer Sicht Commander Masters oder Doctor Who?
Commander Masters.
Das war der große Flop des Jahres.
Das, also eigentlich dürfen wir da drüber. Also, es tut einfach weh, jedes Mal, wenn du das Wort nimmst, Commander Masters.
Also. Aber woran würdet ihr sagen, hat es gelegen? War es der zu hohe Preis? War es irgendwie die Auswahl der Karten in dem Set? Was hat es irgendwie dazu gesorgt, dass die Spieler bei euch gesagt haben, so, boah, irgendwie wollen wir das gar nicht haben?
Also, so eine Mischung aus beidem. Erstens, das war super teuer. Ja, also das Geld in die Hand zu nehmen, das hat einfach wehgetan. Dann, dass das noch mal eine Aufschlüsselung war in verschiedene teure Boosterstufen, war halt nochmal kontraproduktiv. Und die Leute haben sich auch, nachdem dann rausgekommen ist, was denn in Wilds of Eldraine drin ist, ein bisschen verarscht gefühlt. Ich bewerbe ein Produkt mit einem Premium-Inhalt, mit einem Premium-Preis und printe dann genau dieselben Enchantments in einem Standard-Set hinterher, das in einem Draft-Booster auf dem Slot drin ist. Also, Katastrophe.
Ja, das ist wirklich sehr komisch gewesen. Gerade Smothering Tides, wo auch viele Leute gesagt haben, so irgendwie ist das Anime-Artwork von Smothering Tides in Wilds of Eldraine 1000-mal cooler, als was auch immer ihr da in dem Commander Masters drin hattet. Es ist ein ganz, ganz komisches Set. Vor allen Dingen auch Thema wieder Commander Precons. Commander Masters hatte 4 Commander-Decks, die sehr hochpreisig war. Kurz darauf kam Doctor Who. Hat sich das bei euch so ein bisschen gegenseitig ausgehebelt oder wie war da so die Dynamik?
Doctor Who war ja wieder ein eigenes Fandom, wo dann halt die entsprechenden Fans da halt zugeschlagen haben.
Ähnlich wie bei dem 40K, was es ja schon gab.
Aber zum Preis von dem Commander Masters würde ich eigentlich sagen, der Preis war eigentlich gar nicht mal das Hauptproblem, meiner Meinung nach. Weil Ultimate Masters war damals auch nicht günstig. Ne? Also das war ja auch 350, 400 Euro Produkt. Aber bei dem Ultimate Masters, da war noch ein Boxtopper drin, der die Value-Skala noch ein bisschen deutlich verschoben hat. Und es waren halt auch wirklich Knallerkarten drin zu ziehen. Und es war nicht in dem Moment, als das Set auf den Markt kommt, eben die Aufmerksamkeit schon wieder auf das nächste Set gerichtet, was ja halt auch so ein bisschen Thema ist. Und das Jahr davor hatten wir das ja auch, ne, mit Double Masters, Baldur's Gate und Double Masters. War dasselbe in grün. Und es wäre ja schön, wenn man nicht schon das nächste Set bewirbt, bevor das aktuelle Set überhaupt in den Läden steht. Aber ich glaube, man hätte Commander Masters retten können, wenn ein vernünftiger Boxtopper drin gewesen wäre. Ein vernünftiger Boxtopper, eine Karte hätte den ganzen Value wieder, hätte das alles ausbügeln können und einfach mal die Füße stillhalten mit der Werbung für das nächste Set. Einfach mal eine Woche warten oder so.
Ey, das ist auch was, das kann ich von Radio Ravnica-Seite auch sagen. Also teilweise haben wir wirklich Folgen gehabt, wo wir nicht mal die Zeit hatten, über die Einflüsse eines neuen Sets zu reden und mussten dann schon über das nächste Set reden. Also gerade jetzt, Ende oder Mitte Dezember, reden wir über Ravnica Remastered Previews, Murders at Carl of Manor Previews und das ist halt, sind die letzten 2-3 Wochen des Jahres. So, eigentlich war früher mal so eine Winterpause, wo es einfach mal 3 bis 6 Wochen irgendwie keine News gab. Und jetzt haben wir halt neue Karten, die irgendwie gepreviewt werden. Und ich finde das halt krass, dass es ja dann auch wirklich wirtschaftliche Folgen hat, wenn es halt, wenn man den Hype nicht so gut managt, weil man schon das nächste Produkt bewerben muss, weil man irgendwie in diesen festen Strukturen ist. Mit der Preview-Season muss so und so lange vorauslaufen. Der Hype muss sich irgendwie aufbauen, aber die Leute haben noch nicht mal quasi die Produkte davor bezahlt und hängen jetzt irgendwie im luftleeren Raum. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieses Jahr gerade für Commander-Spieler sehr anspruchsvoll war. Im Sinne von Herr der Ringe, sind wir mal ehrlich, klar, es war auch irgendwie ein Modern-legales Set, aber es richtet sich schon sehr eindeutig an Commander-Spieler. Dann halt Doctor Who, habt ihr auch gesagt, ist so eine Fandom. Das waren spezielle Universe Beyond Commander-Decks, die dazu kamen. Das war wieder ein reines Commander-Ding, weil dazu ja auch Collector-Booster kamen. Dann Commander Masters noch mal zwischen diesen beiden Hochkarätern. Und das noch mal mit einem Price-Tag, der halt noch mal deutlich höher ist, als was man von üblichen Boostern halt gewohnt ist. Also so, für mich als Content Creator habe ich mir schon gedacht, dass das ein Problem ist, aber jetzt auch von euch zu hören, dass ihr da wirklich so drauf sitzen geblieben seid und ihr auch wirklich ein Investment getätigt habt, ist das ja eigentlich wirklich schon echt kritisch, sich dann für das nächste Master Set sich irgendwie was zu überlegen. Also, ist das was, wo ihr dann auch in Zukunft bei solchen Booster-Produkten mit Commander-Fokus so ein bisschen vorsichtiger seid? So ein bisschen dieses Jumpstart-Thema, was ich von vielen auch gehört habe, das erste war super und dann haben sie die Sets rausgebracht und alle sagen so, irgendwie verkauft sich das gar nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben unser Bestellverhalten deutlich angepasst. Du kannst es dir auf Dauer nicht leisten, Ware zu kaufen und die dann als Fußablage unterm Schreibtisch liegen zu haben. Also das ist zwar schön, wenn du da eine 20.000 Euro Commander Masters Fußablage unterm Schreibtisch hast, wo du dann deine Beine ausstrecken kannst, aber Sinn der Sache ist es natürlich nicht. Und das kannst du nur so oft machen. Ja. Wir haben bei Ixalan zum Beispiel jetzt schon deutlich weniger bestellt. Jetzt war ausgerechnet, ist natürlich ein Set, was gut reingeschlagen ist. Aber es ist ja nicht so, dass man sich da nicht noch nachträglich nochmal bedienen kann. Also früher war es ja mal so, da hast du deine Vorbestellung gemacht und dann war im Großhandel für 3-4 Wochen das Produkt nicht verfügbar. Und dann gab es wieder eine Welle, dann konntest du wieder bestellen, dann hast du wieder Ware gekriegt, wenn du vorbestellt hast. Ansonsten hast du dann auf die zweite Welle warten müssen und. So funktioniert es ja heute gar nicht mehr. Es ist ja alles zu jedem Zeitpunkt verfügbar. Ich krieg beim Großhandel so ziemlich jedes Collector Booster bis Kaltheim zurück noch nachbestellt. Das ist natürlich auch für uns dann irgendwo der Punkt, wo man dann halt auch Konsequenzen ziehen muss und sein Bestellverhalten dementsprechend anpasst. Und wenn dann halt ein Produkt mal ausverkauft ist, dann ist es halt eben mal ausverkauft, bis es eben wieder nachbestellt ist. Das ist ein Umstand, der damals für mich auf dem Weg zu Premium und am Anfang als Premium nicht akzeptabel war. Also ich hatte jedes Produkt immer in ausreichender Menge da. Also die Tatsache, dass ich sagen muss, wir haben ein aktuelles Produkt nicht verfügbar, das war vorher nicht akzeptabel, das gab es nicht. Und mittlerweile ist das gar nicht mehr handelbar, weil die Produktvielfalt so stark gestiegen ist. Es gab ja mal eine Zeit, da gab es eine Boostersorte und die hattest du in Deutsch und Englisch da und mittlerweile hast du dann 3-4 verschiedene Boostersorten, dann musst du die in Deutsch und Englisch vorhalten, dann dieses Deck noch, jenes Deck noch, Commander-Decks noch, dann gibt's noch Jumpstart dazu. es ist halt auch von der Logistik her irgendwann schwierig, das hinzukriegen. Und das stellt uns natürlich auch vor Herausforderungen. Und am Ende des Tages muss man natürlich dann sein Verhalten dementsprechend anpassen.
Ja, nachvollziehbar. Also es ist super sad, dass es halt sich in so einer Richtung entwickelt. Vor allen Dingen, weil ich ja auch finde, dass gerade Locana und auch andere TCGs so ein bisschen vormachen, dass es halt, dass der einfache Weg, wo die spannendste Variante, die du von der Karte haben kannst, dass die in einem normalen Booster drin sein kann, dass das dass zum Beispiel auch der Wert von Foils zu Non-Foils, dass das halt echt einen Unterschied machen kann, wenn man sich ein bisschen zurücknimmt mit den Bonusversionen, mit den Booster-Fun-Treatments, mit den Collector-Booster, Set-Booster, Play-Booster, Draft-Booster-Shenanigans, dass das halt auch funktionieren kann. Klar, Locana ist neu, ist frisch, das ist generell aufregend. Magic hat da, glaube ich, nicht mehr so diese Lorbeeren, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine komplett neue Idee. Aber für mich hat es auch sehr krass den Eindruck gemacht, jetzt gerade bei Lost Caverns of Ixalan, dass du ein Standard-Set so vollpacken musst mit anderen Kram, der nichts mehr mit dem Standard-Set zu tun hat, damit sich das überhaupt verkauft gefühlt. Weil es gibt ja Special-Guest-Slot, es gibt die Liste, es gibt Jurassic World-Karten, es gibt Commander-Set-Karten, die aber in Boostern drin sind, nicht in den Commander-Decks. Dann gibt's die Commander-Decks. Und ich habe auch das Gefühl, dass das alles halt einfach Formen und Auswüchse angenommen hat, wo ich auch sage, ich bin ein bisschen froh, dass es Playbooster nächstes Jahr gibt, dass wir uns nicht mehr mit diesen ganzen verschiedenen Themen irgendwie auseinandersetzen müssen, sondern es ist halt wirklich wieder zurück zu, es gibt ein normales Booster und dann ein leider immer noch Premium-Booster, was diese ganze Revolution so ein bisschen wieder aushebelt. Aber wie seht ihr denn die Playbooster-Änderung? Ist das was ein notwendiges Update ist, um noch Magic haben zu können? Oder sagt ihr, dass es irgendwie rettet das jetzt auch nicht mehr?
Also ich finde es zwingend notwendig, das ein bisschen zu reduzieren. Wir hatten so ein DIN-A3-Sheet, wo die ganzen Booster-Arten aufgeführt waren, original von Wizards, wo dann aufgeführt ist in einer komplexen Tabelle, welche Karte, welches Treatment in welchem Booster sein kann. Und das hast du auf einem DIN-A3-Blatt und der Kunde steht davor und ist völlig überfordert, dass selbst Wizards-Mitarbeiter selbst gar nicht wissen, welches Treatment, welche Version wo sein kann. Also das ist
diese PowerPoint-Slides, die sind sicherlich.
Da sind wir uns einig, das ist zu viel.
Ist wahrscheinlich auch mein meistgeführtes Kundengespräch, Leuten zu erklären, was in welchem Booster drin sein kann und warum kaufe ich welches Booster und für welchen Zweck.
Ja. Und dann haben sie das Gefühl, immer das Falsche zu kaufen, weil sie hätten schon eher gern, aber es ist komplett Banane. Ich denke, es war notwendig, das ein bisschen zu reduzieren, die Komplexität runterzufahren. Aus meinem Gefühl hätte ich es jetzt nicht so gemacht, dass man damit noch eine Preissteigerung durchdrückt und dann im Prinzip den teureren Weg geht. Aus meiner Sicht wäre es vielleicht geschickter gewesen, das Draft-Booster, das normale Booster wieder zu lassen und dafür das Collector-Booster ein bisschen anzupassen. Vielleicht das Collector-Booster im Preis ein bisschen runterzuziehen, dort eben die Shenanigans reinzumachen, das dann aber auch wirklich zu limitieren. Und ansonsten wieder zurück zu den ganz normalen Draft-Boostern. Die haben, ich weiß nicht, 25 Jahre funktioniert. Lasst es doch. Das war doch ein gutes Produkt. Ja. Man muss doch nicht immer da rumfummeln.
Als Spieler ist meine Angst jetzt halt, dass mit den Play-Boostern das Draften ziemlich doof werden kann. Weil, überlege mal, du spielst jetzt gegen jemanden, der maximal Glück gehabt hat. Und in den Play-Boostern war jetzt die maximale Anzahl an Rares. Drei Viertel davon in Farben, die er spielen kann. Und du hast minimale Anzahl und kannst davon gar nichts zusammenspielen. Das fühlt sich einfach falsch an. Und je nachdem, wie das Booster dann sich am Endeffekt auch auswirkt, kann es halt dazu noch beitragen, dass es dann auch noch den Draft beeinflusst und die Leute weniger draften wollen. Und ich muss halt auch noch ergänzend dazu sagen, wir hatten mal eine Zeit, ich erinnere mich ganz genau dran, da konnte man sagen, da steht Commander auf dem Produkt, ich kaufe das. Kann gar nicht genug auf Lager legen, weil Commander so beliebt und geil ist und nur ein oder zweimal im Jahr kommt. Da freuen sich die Leute den Rest vom Jahr drüber, dass wir das noch da haben. Jetzt kannst du kein Set mehr ohne Commander sehen und die Leute haben gar keine Lust mehr, in jedem Set einen Commander kaufen zu wollen, müssen, wie auch immer. Und man sieht auch immer, gerade jetzt auch bei Ixalan wieder, du hast 4 Commander-Decks, davon sind 2 so gut, dass die immer ausverkauft sind und die anderen 2, die bleiben einfach übrig.
Ja, das ist auch ein ganz, also das ist halt das Ding, wie man halt pre-constructed Sachen irgendwie aufbaut, dadurch, dass halt die Einzelpreise oder die Einzelkarten halt, wenn die wertvoll sind, dann ist das eine Set halt einfach beliebter. Aber dann ist das halt auch schwierig zu verantworten, dann die anderen dann zu kaufen, auch als Konsument. Und man ist dann auch irgendwie, ja, ich glaube, das ist halt einfach, das wird immer, glaube ich, ein Problem bleiben mit den Pre-Cons. Aber ich wäre auch deutlich dafür, die zu reduzieren, dass jetzt vielleicht nicht mit jedem Set 4 Commander-Decks rauskommt. Also jetzt auch gerade mit Murders of Call of Mana sind jetzt wieder 4 Commander-Decks rausgenommen. Und eigentlich waren diese 4 Commander-Sets, Commander-Decks, das war mal was Besonderes. Das war so dieser jährliche Release. So, wow, wir haben 4 Commander-Decks. Jetzt musst du fast schon glücklich sein, wenn man ein Standard-Set nur 2 hat. Weil es dann überschaubarer mal wieder wird. So.
Ja, ja, also es ist einfach zu viel. Und auch immer wieder unterschiedliche Boxformate. Jetzt für mich als Einzelhändler, ja, wo ich sage, da hast du auch jedes Mal einen neuen Albtraum, wenn jedes Mal eine neue Verpackungsart da ist. Das sieht halt auch
ein Regal nicht aus. Ich wollte sagen, also nach einer Zeit sieht das Regal einfach aus, als hätte das irgendjemand zusammengepuzzelt, weil das ja im Endeffekt so ist, weil jede dritte Box ein anderes Format wieder kriegt.
Ja. Aber es ist, ja Commander sollte mal runterfahren. Ich glaube, da wären alle froh. Ich glaube, es gibt wenig, die nach noch mehr Commander-Decks rufen.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, es bleibt spannend. Also, wir haben jetzt die ersten Ausblicke auch schon gehabt auf ihm. Ich habe mega Bock auf Ravnica Remastered. Ich habe mega Bock auf Murders at Call of Mana. Und zumindest mit den Playboostern sind sie auf dem Weg in die richtige Richtung. Wenn jetzt noch ein, zwei Änderungen in diese Richtung vielleicht noch mehr kommen, vielleicht halt wirklich Commander-Sets reduzieren. Es wäre ja auch eigentlich fein, wenn sie dann die jährlichen Releases sag ich mal, umändern auf diese Universes Beyond Commander Decks. Also nächstes Jahr kommen auch Fallout Commander Decks. Wenn das so der jährliche Commander Release wäre, ich glaube, damit könnte man ja eigentlich auch ganz gut leben und vor allen Dingen kann man das auch wahrscheinlich ganz gut handeln als Laden, das auch dann zu kommunizieren. Aber ich würde tatsächlich sagen, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. An der Stelle würde ich, glaube ich, an der die Folge für heute mal beenden. Aber Aaron, Ramon, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war wirklich sehr, sehr schön, mit euch zu reden. Ich hätte es fast schon gesagt, wir könnten eigentlich noch eine zweite Folge direkt hinten an noch stehen, weil sich das so gut angefühlt hat, einfach da ein bisschen zu schnacken über Magic und über eure Ladenerfahrungen. Wenn die Leute jetzt richtig Bock haben, mehr von euch zu sehen, vielleicht euch mal in Person in einem Laden zu treffen, wo müssen sie hin und wo können sie mehr von euch sehen?
Am besten kommt ihr nach Kaiserslautern. In die Fruchthalstraße 31, das ist direkt an der Mall. Und besucht uns. Ihr könnt natürlich auch gern, wenn ihr von der anderen Richtung kommt, in Saarbrücken einen Zwischenstopp machen und dort guten Tag sagen. Aber ja, das sind die beiden Adressen, an die ihr kommen müsst, wenn ihr eine gute Auswahl an Magic-Produkten haben wollt. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben immer noch Planeswalker-Decks, gell?
Ein paar haben wir noch da.
Ja, wir haben immer noch
Planeswalker-Decks. Wir konnten noch welche retten.
Sehr gut, sehr gut. Und natürlich, ich meine, ihr habt auch einen YouTube-Kanal, ihr seid auch auf Social Media vertreten. Alle Links dazu, auch zu eurer Webseite, auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Lust habt, so ein bisschen mal so einen richtig ganzen Tag Magic zu erleben, egal ob Commander, egal ob Pioneer, egal ob Draft, dann kommt vorbei am 14.01.2024 zum großen Radio Ravnica-Abend bei euch im Laden in Kaiserslautern. Ich werde auf jeden Fall da sein, ich werde da den ganzen Tag vertreten sein, erst Pioneer spielen, dann vielleicht ein paar Runden draften und dann mit euch eben Commander spielen. Mich würde es freuen, wenn wir den Laden ordentlich vollkriegen. Das wäre ziemlich, ziemlich cool. Deswegen vermerkt es euch im Kalender. Seid auf jeden Fall dabei. Weitere Infos dazu in der Videobeschreibung und auch bei euch auf der Website auf battle-br.com. .de ist es, ne? .de, sehr wichtig. Aber auch da die Links eben in der Videobeschreibung. Und an der Stelle auch noch mal am Abschluss ein Dankeschön an Holy für das Sponsoring dieser Folge. Wenn ihr da uns unterstützen wollt und vielleicht ein paar Energy Drinks bzw. Eistee-Sorten ausprobieren wollt, dann schaut mal vorbei bei weareholy.com/radioRavnica und spart ein bisschen was mit Ravnica 10% und mit Ravnica 5 Euro auf euren ersten Einkauf. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns dabei auch noch indirekt. Das heißt, ein kleiner Prozentteil geht da an uns. Und für die direkten Support haben wir auch noch eine Patreon-Seite. Da vielen Dank an unsere Goldunterstützer namentlich zu erwähnen. Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Generalgötterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim und Steffen H. Vielen, vielen Dank für, vielen, vielen Dank für euren wörtlichen Support. Und nochmal vielen, vielen Dank an hier Aaron und Ramon von BattleBear, dass ihr diese Woche dabei wart.
Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
Ja.
Ebenfalls. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns Genau. Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder zu einer weiteren Ausgabe Radio Ravnica. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao.